Das wird uns nicht mehr so ganz bewusst, weil die Katholiken haben schon immer hinterm Tor gearbeitet, am Karfreitag, um zu zeigen, dass sie nicht evangelisch sind und das nicht brauchen, weil für sie war dann Ostern das Wichtige. Aber die Evangelischen haben schon immer gesagt, an Karfreitag passiert das Eigentliche. Da geschieht das, was man eigentlich nur glauben kann und nicht so richtig beweisen kann und nur sehr schwer verstehen kann. Weil Paulus hat es so gesagt, für die Griechen, das waren die Philosophen und die Denker, für die ist das mit dem Kreuz eine Dummheit. Schlicht und ergreifend dumm. Also wer eine Religion als Religionsschöpfer auf den Plan bringt, der kommt doch nicht mit einem Kreuz daher, an dem einer als Verbrecher stirbt. Wer will denn eine Religion gründen, wo der Leiter oder der wichtige Mann in der Religion am Kreuz wie ein Verbrecher stirbt? Man stelle sich vor, Mohammed wäre am Kreuz gestorben und das wäre es gewesen. Wie sollte man das irgendwie zu was Tollem machen? Es ist eine Herausforderung. Und vielleicht kannst du das erste Bild mal einblenden. Es ist eine Herausforderung, die die evangelische Kirche vor einigen Jahren mal mit diesem Plakat in ganz Hessen plakatiert hat. Um zu zeigen, dass hier jemand etwas gemacht hat, was so widersprüchlich ist wie dieses Bild. Das hätten die Frankfurter jetzt gestern nicht machen können am Ende ihres Spiels. Die Siegesgeste. Das V zu zeigen, Victory, aber dann mit einer durchbohrten Hand. Mit einer, die blutig ist. Mit einer, die gelitten hat. Man könnte vielleicht noch bei irgendeinem tragischen Helden, der am Schluss oder bis zum Schluss gekämpft hat und dann im Befreiungskampf für sein schottisches Volk am Ende dann doch von den Engländern gekillt worden ist. Und er wird dann ganz feierlich begraben. Auf einem Schiff, was brennend auf dem See dahin fährt. Man hatte einen Helden, der leider jetzt tot ist. Aber weil der tot ist, machen wir anderen umso intensiver weiter. Das wäre auch eine Geschichte, wenn auch keine tolle. Der Held hätte sie sich nicht ausgesucht und die Menschen, die sie erfunden hätten, hätten auch nur eine schöne Geschichte erzählt, aber nicht etwas, auf dem eine ganze Bewegung sich drauf gründen würde. Was ist das Geheimnis? Und wir haben einen kleinen Schlüssel gerade gesungen. Der Schlüssel des Lammes. Und ich habe neulich eine Postkarte gekriegt, da stand ein Lamm alleine auf der Straße und oben drüber die Frage, was feierst du? Das Lamm oder den Hasen? Wir Christen feiern das Lamm. Es gibt noch einen Teil der Tradition, das sogenannte Osterlamm, was man noch backt, was es dann noch als Erinnerung an diesen Schlüssel für Karfreitag und für die Geschichte gibt. Und dieser Schlüssel des Lammes hat diesen großen Bogen, wie wir das gerade in dem Lied gesungen haben. Es fängt an im Volk Ägypten, Israel in Ägypten als Sklavennation. Und sie werden aus dieser Sklaverei befreit. Sie wandern durch das Rote Meer und kommen nach 40 Jahren Wüste endlich in das verheißene Land. Das ist so die Urgeschichte Israels. Und alles, wovon wir heute, wenn wir von Judentum reden, basiert auf dieser großartigen Geschichte, dass Gott das Volk aus der Sklaverei befreit hat und in ein verheißendes Land geführt hat. Und angefangen hat diese Geschichte damit, dass der die Sklaven hatte, nämlich der Pharao, sie nicht loslassen wollte, sondern wer lässt schon seine Arbeiter fliehen, freiwillig gehen. Sondern es gab eine letzte Plage von den 7 klassischen Plagen. Und das war die Plage, dass die Erstgeburt geschlagen wurde. Das heißt, dass in allen ägyptischen Familien der Erstgeborene starb. Nur in den Familien nicht, die mit einem Lamm was sie geschlachtet haben, frisch geschlachtet haben, mit dem Blut ihre Pfosten, Türpfosten bestrichen hatten. Und an diesen Häusern ging dieser Plageengel vorbei und man hat überlebt. Also dieses Blut wurde auf einmal zu einem Symbol für, ich überlebe. Ich werde nicht bestraft. Aber sie waren immer noch Sklaven. Dieses Blut hat sie noch nicht befreit aus der Sklaverei, sondern nur vor der Rache dieses Engels. Denn der Pharao hat es auf die Spitze getrieben. Er hat Gott gelästert und gelästert und mit jeder Plage, die immer schlimmer wurde und das ganze Volk immer mehr traktierte, er hat sich nicht erwarmen lassen, aber nach dieser letzten Plage, als auch sein eigener Sohn starb, hat er gesagt, okay, ich erkenne an, der Gott, dem ihr glaubt, ist größer als mein Sonnengott, ihr könnt gehen. Und dann durften sie ziehen. Aber er hat natürlich sehr schnell bereut und ist hinterher und dann kennt ihr die Geschichte von dem Durchzug durchs Rote Meer. Aber in der Wüste, als Gott dem Volk Israel sich mehr und mehr vorgestellt hat und erzählt hat, wer er ist, hat er ihnen diesen Ritus vermittelt in der Stiftshütte, den wir vorhin gelesen haben. Und der hat etwas ganz Entscheidendes vermittelt. Dieser Ritus hat erzählt, dass es eine Chance gibt, wieder durch das Blut eines Lammes gerettet zu werden. Und zwar von der Schuld, die jeder persönlich mit sich trägt. Also etwas ganz Persönliches, eine Befreiung aus einer Sklaverei, die nicht offen war, sondern eine Sklaverei, die innen drin war. Wo Menschen gemerkt haben, ich mache dauernd das, was ich nicht will und das, was ich will, mache ich nicht. Diese Herausforderung des eigenen Gewissens, wo man immer wieder angeklagt wird, wo man weiß, man sollte, aber man hat nicht. Die Fehler, die man macht und das, wo man Böses tut und das eigene Gewissen einen sehr deutlich sagt, das war nicht richtig. Und man kann nicht immer alles wieder gut machen. Man kann ja manches, wenn man was gestohlen hat, man kann es wieder weg zurückbringen. Man kann anderes wieder gut machen, wo man etwas versäumt hat. Aber es gibt Dinge, die man eben nicht wieder gut machen kann. Und für all diese Schuld gab es diesen Ritus, dass man das Blut eines Lammes opferte und mit diesem Blut quasi eine Reinigung vollzogen hat. Und als Bild, das, was du gerade vorgelesen hast aus dem dritten Buch Mose, die Hände hat der Priester auf einen Bock, auf einen Ziegenbock gelegt und hat bildlich die Schuld des ganzen Volkes auf diesen Bock übertragen und den hat man in die Wüste geschickt. So nach dem Motto, wir werden unsere Schuld los. Ein Bild dafür. Und das war klar, das war nicht echt, sondern das sollte ein Bild sein für etwas, was Gott selber tut. Dass er uns die Schuld wegnimmt. Warum müssen wir unsere Schuld weggenommen bekommen? Weil sie uns immer wieder einholt. Weil sie immer wieder uns zeigt, wir sind unvollkommen. Und wir bleiben unvollkommen. Und alle starken Bemühungen, vollkommen zu werden, sie scheitern immer wieder neu. Aber da ist ein Gott, der nicht will, dass wir von dem Scheitern geprägt werden, sondern er möchte, dass wir von Vergebung geprägt werden. Und deshalb ist für mich das Kreuz das größte Liebeszeichen Gottes. Weil er nicht will, dass wir unter Schuld leiden. Weil er nicht will, dass wir unter Verdammnis kommen, sei es die eigene oder sei es die dessen, an denen wir schuldig geworden sind. Mancher sagt, er hat gar kein Problem mit Schuld, weil er gar keinem was schuldig ist. Weil er von denen oft nichts hört, denen er etwas schuldet. Viele Menschen sagen, ich habe noch nie jemandem was Böses getan, weil meistens die Menschen, die von ihm verletzt worden sind, sich nicht gemeldet haben und nicht gleich gesagt haben, hey, was war das denn? Weil sie es an die Seite geschoben haben oder weil sie es nicht wahrhaben wollten oder weil es für sie selber zu weh getan hat. Aber da ist ein Gott, der nicht will, dass wir in dieser verzweifelten Situation bleiben, die wir entweder erkennen oder nicht erkennen. Und er hat eine Sehnsucht nach uns und deshalb hat dieses Herz ein Loch. Eine Sehnsucht, durch ein Loch symbolisiert. Da fehlt was. Da ist was nicht da. Und Gott liebt uns so sehr, dass er unbedingt will, dass wir Teil seines Herzens sind und nicht weglaufen. Denn es ist auch eine Reaktion von Schuld. Man hält sich von dem anderen fern. Und so gibt es leider ganz viele Beziehungen, wo Freundschaften zerbrechen, nicht weil man schuldig aneinander geworden ist, sondern weil man es nicht hinbekommen hat, Vergebung zu suchen. Und die Vergebung, die man nicht gefunden hat, zerfrisst einen. Und man hat eine Chance und die Chance heißt, ich verlasse die Beziehung. Ich lasse ihn einfach. Ich erinnere mich nicht mehr daran, dass unsere Beziehung kaputt ist. Ich wende mich einfach anderen zu. Wir sind richtig gut da drin. Und wir haben mittlerweile eine Gesellschaft, die so gut da drin ist, dass das größte Problem Einsamkeit ist. Weil je mehr wir uns von denen trennen, denen wir was schuldig geblieben sind oder die an uns schuldig geworden sind, je einsamer werden wir. Weil selbst die Menschen, die uns am nächsten sind, werden uns verletzen und wir verletzen sie. Es geht gar nicht anders. Weil Liebe verletzlich ist und Liebe wird fast definiert dadurch, dass sie sich verletzbar macht. Liebe ist ja dadurch definiert, dass wir keine harte Schale dem anderen gegenüber haben, sondern dass wir uns ihm öffnen. Das heißt, wir gestehen ihm zu, dass wir an ihn Erwartungen haben, dass wir ihm etwas schenken wollen. Wir wollen ihm was Gutes tun. Und wenn er das nicht mitkriegt, ist das am ersten Mal vielleicht noch verträglich. Aber wenn das mehrmals passiert, hey, der sieht mich überhaupt nicht. Oder wenn er einen verletzt, weil er nicht merkt, dass er etwas tut, was dem anderen eigentlich wehtut, aber aus Liebe sagt er nichts. Und so gehen manche Dynamiken einfach vor sich hin. Aber Gott sehnt sich nach uns. Und er will, dass wir heil werden. Und deshalb ist für ihn Versöhnung das Evangelium. Deshalb heißt dieser Tag, an dem das Volk Israel bis heute diesen Ritus feiert, von der Sündenübertragung auf diesen Bock. Das ist der Yom Kippur. Das ist der größte Festtag der Israelis, wenn sie diesen Versöhnungstag feiern. Das Blut des Lammes tritt für unsere Schuld ein, wäscht uns rein und gibt uns eine Versöhnungsperspektive. Da ist ein Gott, der sich mit uns versöhnen will, weil wir tun leider das Gleiche auch in Beziehung zu Gott, was wir mit den Menschen machen. Wir merken, dass wir Gottes Idee von Mensch, so der Mensch ist hilfreich und gut, das würde jetzt Goethe sagen, wir sind nicht immer hilfreich und wir sind eben auch nicht immer gut. Wir ziehen uns zurück von diesem Gott, wo wir denken, natürlich, bei Gott, da muss der Anspruch ja riesig sein, weil der ist heilig und da ist alles gut. Und wir ziehen uns von ihm zurück und halten uns von ihm fern oder versuchen uns auf eine distanzierte Beziehung einzustellen, indem wir einfach ein Ritual erfüllen, aber unser Herz entziehen. Und Gott möchte aber sein Herz mit unserem Herz teilen. Er möchte uns nicht freigeben aus seiner Herzenssehnsucht. Gott sehnt sich nach dir und mir jeden Tag neu. Und jeder Tag, wo wir uns von ihm entfernen, ist für ihn ein Tag des Schmerzes. Und er möchte, damit wir nicht auf die Idee kommen, dass wir das selber wiederherstellen müssen, uns das Angebot geben, was er mit dem Lamm am Kreuz uns gibt. Sein eigener Sohn, der für uns gestorben ist, weil er unsere Schuld auf sich genommen hat. Mehr von seinem Herzen konnte er nicht geben, als seinen eigenen Sohn, der stellvertretend für uns diese Trennung von Vater, Gott Vater und Sohn erduldet hat. Und das war der Moment, als Christus am Kreuz starb und rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo er unsere Schuld getragen hat. Die Schuld der ganzen Welt als Sühneopfer. So nennen wir das. Und das ist ziemlich strittig im Moment. Weil wer will sich schon gerne was schenken lassen? So nach dem Motto, habe ich Gott darum gebeten, dass er für mich stirbt? Ich brauch's nicht. Wenn er das braucht, ist er selber schuld. Es wird eine riesige Auseinandersetzung darum geführt, dass wir einen Gott braucht, dass unser Gott das braucht, dass jemand eine Sühneopfer gibt, dass dieses Loch gestillt wird. Und es ist auch etwas, was nicht eins zu eins zu verstehen ist. Aber was sollten wir sonst tun, als die Bereitschaft zu sagen, Gott, wenn das mir Vergebung schenkt und wenn das der Ausdruck von dir ist, mit dem du mir sagst, ich vergebe dir, wer wäre ich, dass ich dir vorschreibe, das Bild gefällt mir nicht. Man stellt sich das vor, zwei Freunde, die sich zerstritten haben und der eine Freund kommt und möchte jetzt dem anderen seine Vergebungsbereitschaft darstellen. Und er hat dafür eine Rose mitgebracht, vielleicht wie die. Wie die linke. Aber das Gegenüber ist ein Banause, hat mit Blumen nichts am Hut und denkt, was soll das? Und Gott fühlt sich ganz oft so, dass eben die Rose eher so wie das Zweite gesehen wird. Eine Rose, die eigentlich nichts wert ist, die eigentlich ein Zeichen von Schwäche ist. Was ist das für ein Gott, der kommt und mir Vergebung anbietet? Hat er das nötig? Braucht er mich? Ist doch eigentlich ein Zeichen von Schwäche. Und so wird der christliche Gott von manchen Religionen einfach als ein schwacher Gott dargestellt. Weil der fordert ja nicht heraus zum Kämpfen, sondern zum den Nächsten liebhaben. Also immer wieder vergeben. Immer wieder der Erste zu sein, der vergibt. Was für eine Botschaft. Ist doch keine Botschaft der Stärke. Es ist eine Botschaft der Schwäche. Es ist eine Botschaft der Liebe. Und diese Liebe müssen wir annehmen. Wir können mit dieser Liebe nichts anderes machen, als sie empfangen oder ablehnen. Aber egal, was wir machen, Gott hört nicht auf, uns zu lieben. Selbst die Menschen, die sagen, ich will mit diesem Gott gar nichts zu tun haben, er hört nicht auf, sie zu lieben. Ich hatte früher, als ich Schüler war, ein Mäppchen mit einem Aufkleber, da stand drauf, du kannst Gott tot lachen, tot reden oder tot schweigen. Aber du kannst ihn nicht daran hindern, dass er dich liebt. Wir können machen, was wir wollen, aber Gott liebt weiter. Du bist weiter in seinem Herzen mit einem Loch. Wenn du dich von ihm entfernst, fehlst du ihm, weil er dich liebt. Weil er dich erschaffen hat. Er hat dir das Leben gegeben. Warum sollte er nicht ein Interesse an dir haben? Warum sollte er dich nicht lieben? Er liebt dich. Aber er hat Schmerzen, wenn du dich von ihm entfernst. Er hat Schmerzen, wenn du das tust, was deinem Leben nicht gut tut. Wenn du dein Leben wegschmeißt. Wenn du dein Leben nicht in dem Maße lebst, wie er dich mit Kapazitäten, Fähigkeiten und Kompetenzen ausgestattet hat. Wenn du unter deinem Niveau lebst, denkt er, oh, wie schade. Ich hatte so viel in diesen Menschen hineingepackt. Ich würde das gerne mit ihm entwickeln und entfalten. Und schade, er will sich nicht helfen lassen. Er geht seine Wege. Der Schmerz ist aber noch viel mehr, dass du ihm einfach fehlst. Deine Nähe. Er möchte dich nah bei sich haben. Und dafür habe ich euch noch ein anderes Bild mitgebracht. Das ist das Bild für mich, wie ich mir visualisiere, dass ich an Gott glaube, der Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Drei in einem, drei aus einem Stück Holz. Und diese drei, so stellt sich Gott vor, die lieben sich. Der Vater liebt den Sohn, der Sohn liebt den Vater, der Heilige Geist liebt den Vater und den Sohn. Und es heißt in den ersten Worten der Bibel schon, dass wir die Erde geschaffen haben. Von Anfang an ein Gott, der aus Dreien besteht. Diese drei Sachen, die eins sind, das, was wir nicht nachvollziehen können, drei ist doch nicht eins. Und trotzdem ist die Welt genau in diesem Gegenüber geschaffen. Jedes Element gibt es in drei Aggregatzuständen. Flüssig, gasförmig und fest. Die Welt ist so. Nur weil wir uns Gott so nicht vorstellen können, ich brauche immer was zu vorstellen und diese Figur hilft mir total dabei. Und die beiden, die dreien sind einander zugewandt, weil sie sich lieben. Wenn 30 lieben, entsteht in der Mitte immer Platz. Ich lasse meine Konfirmanden manchmal das machen lassen, dass sie sich zu dritt zusammenstellen sollten und gucken, ob sie sich so aneinander pressen können, dass in der Mitte kein Platz bleibt. Das geht nicht. Bei Zweien, wenn die sich ordentlich aneinander pressen, dann ist es was anderes. Man kennt das, wenn man mit einem Pärchen im Urlaub ist, wenn die aneinander hängen, dann ist man der Dritte daneben. Aber bei Dreien ist immer Platz. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, da ist Platz für dich und für mich, weil, und so wird es am Anfang der Bibel beschrieben, Gott hat uns als Gegenüber geschaffen. Wenn drei sich anschauen, wo ist das Gegenüber? Genau in der Mitte. Das ist eigentlich der Platz des Menschen. Deshalb heißt, ist Adam der Geliebte Gottes. Nicht irgendwie ein Produkt, sondern er ist herausgehoben aus der gesamten Schöpfung als Gottes Gegenüber, Gottes Ebenbild. Und das finde ich so fantastisch, dieses Loch, wo wir eigentlich reingehören, das will Gott füllen und hat alles dafür getan, dass wir da hinkommen können. Dafür hat er als Lamm am Kreuz, wie ein Lamm geschlachtet, hat er sich hingegeben und sein Blut gegeben für uns. Wir sagen das häufig mittlerweile so, weil es so selbstverständlich ist, wir singen es in Liedern, aber fassen können wir es auch nicht richtig. Diese Stellvertreterschaft, dass das gilt. Aber wir kennen das auch noch im heutigen Rechtssystem, dass man für jemanden anders die Strafe auf sich nehmen kann. Stellvertretend. Es ist nicht etwas, wo wir eigentlich nicht hinkommen, dass man sich das vorstellen könnte. Aber dass da einer ist, der für die ganze Welt die Strafe übernommen hat, das konnte er nur, weil er der Einzige war, der eben wahrer Mensch und wahrer Gott war. Auch wieder etwas, was wir nur glauben können und nicht wissen können. Aber ich finde dieses Bild von dem Loch im Herzen, dass Gott die Sehnsucht hatte, uns wieder eine Möglichkeit zu schenken, mit ihm diese innige Gemeinschaft zu haben, wieder hier hinkommen zu können. Dafür bedurfte es einmal, dass er uns vergeben kann, alle unsere Schuld, und dass wir diese Vergebung auch annehmen können. Und dafür braucht es das vergossene Blut. Und deswegen werden wir jetzt gleich Abendmahl feiern und stellvertretend das Symbol dieses Blutes trinken. Und aus diesem Blut und von dem Brot, den Leib, den Jesus für sich, für uns dahingegeben hat, dass wir das aufnehmen in uns und damit eigentlich eins symbolisch sagen: Ich glaube dir, ich nehme dein Angebot an. Das ist ähnlich symbolisch wie damals, als ich den Ring, den ich hier um meinen Finger trug, von meiner Frau angenommen habe. Und damit habe ich jetzt nicht nur ein Ringgeschenk gekriegt, das ist ja auch was Schönes. Ich habe was viel Besseres geschenkt bekommen, nämlich meine Frau. Und sie hat sich mir geschenkt. Und Gott ist derjenige, der sich uns schenkt. Er schenkt sich uns und diese Beziehungsqualität, die bietet er uns an. Und zwar jeden Tag. Wie schade, wenn wir nicht dazu kommen, diese Beziehung zu nutzen, in dieser Beziehung zu leben. Das ist wie, wenn ich das Geschenk meiner Frau nicht nutzen würde, sondern irgendwo anders leben würde und sie auch allein für sich leben würde und wir nicht zusammenkämen. Aber Liebe zwingt nicht und deshalb bleibt Liebe freiwillig. Ein Loch füllt man nicht, indem man da was reinstopft, sondern indem das Angebot kommt: Hey, du darfst mein Herz ausfüllen. Und so bietet uns Gott auch in der Osterwoche genau das an. Und ich finde, das ist ein schönes Bild mit dem Lamm, weil das Lamm steht dafür, dass es nicht zwingt. Ein Lamm hat sowas Unschuldiges, ist was Süßes. Ja? Die Kinder haben, also meine Enkelkinder haben ein Lamm, ein Schäfchen als Kuscheltier. Also ein Lamm ist nicht bedrohlich. Aber so bietet sich Gott uns an. Ich komme nicht als der Bedrohliche, obwohl er das ist. Wenn wir uns daran erinnern, wie fing das an mit dem Lamm? Jemand, der sein Recht einfordern könnte und uns vernichten könnte, uns bestrafen könnte und uns zur Rechenschaft ziehen könnte. Und er tut es auch, weil er gerecht ist. Nur er nimmt dann in Kauf, dass Jesus dazukommt und sagt: Vater, für diese Frau, für diesen Mann, für dieses Kind, für diesen Jungen bin ich gestorben. Und das, was er falsch gemacht hat, er gehört zu mir. Ich zahle den Preis. Und so kann sein Blut für uns quasi zur Eintrittskarte werden in diese Beziehung. Nur müssen wir dann ihn erleben, wenn wir diese Beziehung wollen. Und das sollte uns Christen unterscheiden, dass wir hier leben und nicht da. Gott bleibt Gott, völlig unabhängig, ob du an ihn glaubst oder nicht, ob du da mitmachst oder nicht. Gott hört auch nicht auf, dich zu lieben. Aber wie blöd, wenn du sowas verpassen würdest, nur weil du gerade keine Zeit hast oder weil dein Leben zu schnell ist oder weil du denkst, ach, das ist mir alles zu kompliziert, da will ich mich nicht mit auseinandersetzen. Ich möchte euch heute Mut machen, dass diese Osterfeiertage man dazu nutzen kann, sich darüber Gedanken zu machen. Und ich habe einen Text ausgesucht, den ich euch anbefehlen möchte, indem ich es lese, enden möchte und euch bitten möchte, darüber anfangen nachzudenken. Und der steht im 2. Korinther im Kapitel 5, ab dem Vers 14. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch, und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. Und weiter, aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Es ist ein fettes Stück Fleisch. Da muss man kauen, um das zu verstehen. Das ist nicht einfach irgendwie so mal ein nettes Schlagergedichtlein, was man da hinplätschern lässt. Und das haben, Paulus hat das seinen Gemeinden geschrieben, vor fast 2000 Jahren. Also wir denken ja immer, wir wären heute so viel cleverer. Damit haben die sich auseinandergesetzt. Nach ihrer Arbeit. Sklaven und Sklavenhalter zusammen in einer Gemeinde. Darüber hat man geredet, sich ausgetauscht. Der christliche Glaube war nicht irgendwie, ach, wir machen das mal irgendwie so. Das war nicht rosa Honeymoon und Wolken, sondern das war ein, wir wollen Beziehung bauen. Und Beziehung ist etwas für Schwarzbrotesser. Das ist nichts für Weißbrotlutscher. Wer in Beziehung steht, weiß das. Das läuft doch alles nicht von alleine. Warum sollte in den Beziehungen untereinander es anders sein als in unserer Beziehung zu Gott? Und sie werden dichter und intensiver, unsere Beziehungen, je mehr wir uns reinhängen. Und so ist es auch in unserer Beziehung zu Gott. Wenn es in deiner Beziehung zu Gott gerade kritisch ist oder schwierig ist, dahinter kommt das nächste Schöne. Ich mache dir Mut, dran zu bleiben. Auch unsere Beziehung zu Gott hat Höhen und Tiefen. Auch da gibt es Distanz und Nähe. Auch da gibt es Schönes und Ärgerliches und Schwieriges. Die Bibel beschreibt genau das. Und deshalb lohnt es sich, mit der Bibel sich auseinanderzusetzen und mit solch einem dichten Text allemal. Und das ist ja nur ein kleiner Abschnitt aus einem Brief. Nur ein kleiner Abschnitt. Und die anderen Teile sind genauso intensiv. Und es macht Spaß, das zu entschlüsseln. Weil Gott uns etwas ins Herz legt damit und seine Beziehung zu uns dadurch festigt. Das ist wie Primetime oder wie würden heute man sagen, Me-Time. Ich und mein Gott. Zeit mit ihm zu verbringen, von ihm zu hören, zu verstehen. Und bei dieser Me-Time mit Gott ist es sogar so, dass man das zusammen machen kann. Dann wird die Me-Time noch intensiver. Weil das, was der andere von Gott hört und kennt und erlebt und versteht, hilft mir wieder zu verstehen, wer Gott ist. Und ich lerne ihn besser kennen. Me-Time mit Gott ist eigentlich We-Time mit Gott. Also Plural. Wir zusammen mit Gott. Und wir entdecken zusammen unseren Gott. Und das ist ein spannendes Beziehungsleben mit unserem Gott. Und das trägt bis zum Ende, bis zum Tod. Das Leben wird nicht leichter. Deshalb brauchen wir aber keine Angst zu haben für das, was kommt. weil wir mit diesem Gott unterwegs sind. Und hier, der Psalmist hat es so gesagt, wir sind von allen Seiten von Gott umgeben. Wir können auch sagen, das Blut Jesu Christi, wenn man das Bild vom Blut nimmt, schützt uns von allen Seiten. Oder ihr, die vielleicht mal Asterix gelesen habt, ist es wie so ein Zaubertrank in einem. Es gibt einem Stärke und Kraft. Es sind alles Bilder, die uns etwas beschreiben, was wir nicht sehen, was aber Realität ist. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist um mich herum, den kann ich auch nicht sehen. Und trotzdem ist es so. Und das Bild hilft uns zu verstehen, dass es so ist. Genauso wie wir verstehen, dass die Wellen von allen Radio- und Fernsehsendern hier im Raum sind. Die sieht man auch nicht, aber die sind alle da. Das glaubt man erst dann, wenn man ein Fernsehgerät hat mit einer Antenne. Wir glauben und wir müssen glauben, weil wir es nicht sehen. Aber wir können es erleben und erfahren. Und das ist eine spannende Reise. Und viele von euch sind schon lange Jahre auf dieser Reise. Aber man wird müde unterwegs. Und die Beziehung fängt an, flach zu werden. Und ich möchte euch so gerne heute Mut machen. Mit diesem Gott lohnt es sich, sich wieder intensiver auseinanderzusetzen. Und nicht einfach nur sagen, ach, ich weiß schon, was gemeint ist. Und dieser Text, den möchte ich bewusst in dieser Sperrigkeit und in diesem, oh, was ist, steckt da alles drin, euch mitgeben. Lutscht mal da dran an diesem Text. Befasst euch damit, redet darüber. Wir sind aufgerufen, Versöhner zu werden. Wir sind die Botschafter dieses Gottes. Und was braucht diese Welt im Moment am meisten? Versöhnung. Die Polaritäten werden immer schlimmer. Die einen wollen mit dem anderen nichts mehr zu tun haben. In den Firmen, in den Familien, wir streiten uns um Sachen von der Impferei bis hin zum Staat und Elite und Wahl. Wir haben nur noch Streitthemen. Wo ist Versöhnung? Wo ist Versöhnung? Wir haben die Botschaft der Versöhnung. Es ist so wichtig, dass wir das in unser Herz fallen lassen und als solche dann auch in unseren Firmen, in unseren Nachbarschaften, in unseren Familien agieren können. Und das ist etwas Übernatürliches. Das ist nicht nur eine menschliche Fähigkeit. Dafür hat Christus alles vorbereitet, dass wir hier Zeit verbringen dürfen. Und heute ist das gemeinsame Abendmahl, was wir feiern, ein Bild dafür. Und ich bete noch einen Moment und dann werden wir still und dann leitet uns Herbert in das Abendmahl. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns deinen Sohn geschickt hast. Und ich danke dir, Jesus, dass du gekommen bist. Was für eine blöde Auftrag, zu kommen, um zu sterben, um die Liebe zu zeigen in einer solch existenziellen Art. Und doch hast du es gemacht. Und selbst deine Freunde sind weggelaufen am Schluss. Du warst alleine am Kreuz. Und trotzdem hast du ihnen zugerufen, dass du sie immer noch liebst und hast den Vater um Vergebung gebeten. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Deine Liebe war bis zum letzten Atemzug ungebrochen. Und deine Liebe war da, als du auferstanden bist. Auch heute noch, du lebst. Danke. Danke, dass wir dich immer noch haben als Lamm auf dem Thron. Und danke, dass du uns wie ein Hirte nach Hause trägst. Danke, dass du uns auch an diesem Karfreitag zu dir nimmst. Dich wie ein, ja, uns wie ein Lamm um den Hals hängst und sagst, schön, dass du bei mir bist. Ich habe dich je und je geliebt. Du musst gar nichts tun und machen, sondern einfach nur meine Liebe empfangen. Und ich möchte dir gerne versprechen, dass ich bei dir bin, alle Tage bis an der Weltende. Dich nicht mehr loslasse. Bei dir bleibe, dich festhalte, dich in meine Mitte nehme und von allen Seiten schütze und bewahre. Denn du sprichst uns zu, ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich bei deinem Namen genannt, du bist mein. Amen.